Freunde, wir sind hier und heute versammelt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Zum heutigen Gottesdienst, diesmal in unserem Gemeindesaal, begrüße ich Sie und begrüße ich auch euch. Ich habe mir sagen lassen, dass der ein oder andere in diesem Raum schon Gottesdienste gefeiert hat. Für mich ist es heute das erste Mal. Unser Pfarrer, der Dieter Eckhardt, hat uns gebeten, den heutigen Gottesdienst mit euch gemeinsam zu feiern. Und darüber freuen wir uns. Der heutige Sonntag ist in unserer evangelischen Liturgie der letzte Sonntag nach Epiphanias. Und jetzt Hand auf Herz, was bedeutet denn überhaupt Epiphanias? Also ich wusste es nicht, deswegen habe ich gedacht, ich bin mal schlau und belese mich. Also, ich bringe euch das nahe. Der Epiphanias-Tag ist also der 6. Januar, erinnert an den Besuch der Weisen aus dem Morgenland bei Jesus an der Krippe und damit eben auch an das Erscheinen Gottes in der Welt. Daher kommt auch der Name Epiphanias, abgeleitet vom griechischen Wort Epiphaneia für Erscheinung. So, jetzt wissen wir das. Und da es ja heute der letzte Sonntag nach Epiphanias ist, gibt uns das heute die Gelegenheit, das ein oder andere weihnachtliche Lied nochmal miteinander zu singen. Und das werden wir auch machen. Und die Familie Schnedelbach hat ja schon einen weihnachtlichen Einstieg durchaus gefunden. Womit werden wir uns sonst noch beschäftigen? Heute vor allen Dingen mit der neuen Jahreslosung unserer evangelischen Kirche. Und die lautet: Du bist ein Gott, der mich sieht. Also für mich habe ich das mal übersetzt und sage, was für ein schönes Geschenk. Ich verstehe das so, dass wir mitten in unserem Leben von Gott gesehen werden. Gott sieht uns in allem, was uns gelingt oder eben auch nicht gelingt. Gott sieht uns in all unserem Freud und in unserem Leid, in Angst und in Trauer. Und wir waren schon immer, wir sind es jetzt und wir bleiben Gottes geliebte Kinder. Die Gnade Gottes, die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Als die Welt verloren, Christus ward geboren, in das Licht getrunken, fällt ein Strahlenfunken und die Engel freudig singen, unterm Himmel hört man singen, Gloria.
Meine, heute früh im ERF-Radio habe ich gehört, beten ist wie das Atmen der Seele. Lasst uns mal gemeinsam die Seele atmen lassen und miteinander beten. Wir beten. Guter Gott, lieber Vater im Himmel, du bist ein Gott, der mich sieht. Das sagt mir die neue Jahresüberschrift aus der Bibel. Eine schöne Zusage. Gerade wenn ich zweifle und müde bin, obwohl das Jahr gerade erst anfängt und ich mich frage, wo der Weg wie für mich weitergeht, wo und wie es gut für mich ist. Lass mich trotzdem glauben, dass ich in deinem Blick, im Blickfeld des Himmels, lebe und leben darf. Lass mich, lass uns alle immer wieder nach dir Ausschau halten, damit wir es im Alltag nicht übersehen, wenn du uns anschaust und uns ständig deine Hilfe anbietest. Du, der Gott, der mich sieht, der uns sieht. Amen. Gemeinsam wollen wir nun das Gebet sprechen, welches uns unser Vater gelehrt hat, und diejenigen, denen es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nimm bitte Platz.
Du kommst als Kind in diese Welt. Jesus, unsere Hoffnung, dein Sterner hält die Nacht der Welt. Jesus, du bist König über alle Macht der Welt. Jesus, du bist Sieger, du bist der Heiland dieser Welt.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im 1. Mose 16, die Verse 1 bis 16. Also heute ein bisschen längerer Text. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarahs. Da nahm Sarah, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarah zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarah: Sieh, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarah sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Worte der Heiligen Schrift.
Denn über Bethlehem zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel. Denn dieser arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben hier. Stern über Bethlehem, kehren wir zurück. Schwebt noch dein heller Schein in unserem Blick. Und was uns vorgemacht, teilen wir aus. Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Lasst uns jetzt in der Stille um den Segen des Wortes bitten. Amen. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Liebe Gemeinde, es gibt Wörter, die auch rückwärts gelesen einen Sinn ergeben. Unter ihnen gibt es solche, die rückwärts gelesen dasselbe sagen wie von vorn gelesen, also Otto zum Beispiel, das ist relativ einfach, Anna oder auch Rentner. Aber es gibt auch solche Worte, die von hinten gelesen einen ganz anderen, einen neuen Sinn ergeben. Emma zum Beispiel, probiert's mal, oder Leben oder auch Regal. In einem bestimmten Alter spielen Kinder gerne mit der Möglichkeit, solche doppeldeutigen Wörter zu entdecken. Und dasselbe Spiel kann man auch mit manchen Texten beziehungsweise mit mancher erzählten Geschichte machen. Sie haben, auch wenn man sie von hinten her aufrollt, einen Sinn. Und manchmal verändert sich der Sinn der Geschichte, wenn man sie vom Ende her zu verstehen sucht. Diese alttestamentliche Erzählung von Sarah und von Hagar, das ist genau so eine Erzählung, die man deshalb tunlichst zweimal bedenkt. Zuerst natürlich, wie üblich, mit dem Anfang anfangend, Schritt für Schritt vorwärtsgehend und dann noch einmal, wenigstens kurz, vom Ende her auf das Ganze zurückkommen.
Liebe Gemeinde, jahrhundertelang hat man die Nase gerümpft, wenn diese Geschichte erzählt wurde. Doch was ist eigentlich anstößig an dieser Erzählung? Dass von zwei starken Frauen die Rede ist? Bestimmt nicht. Heutzutage schon gar nicht. Bleibt noch die Frage nach der Moral der Geschichte. Eine Frau überredet ihren Ehemann, mit der Hausangestellten ins Bett zu gehen. Wenn das nicht anstößig ist, was dann? Doch ich warne davor, das, was uns heute ungewöhnlich erscheint, sofort für anstößig zu halten. Ungewöhnlich ist die Geschichte in der Tat, jedenfalls für uns, dass eine kinderlose Frau ihren Mann veranlasst, sich eine Nebenfrau zu nehmen, damit er auf diese Weise doch noch Vater und so auch sie zumindest indirekt Mutter wird. Das ist für uns halbwegs gesittete Alteuropäer zweifellos ein ungewöhnlicher Vorgang. Doch andere Länder, andere Sitten. Und vor allem andere Zeiten, andere Sitten. Man muss also die damaligen Sitten kennen, um einigermaßen vorurteilsfrei hören zu können, was die Geschichte von Hagar zu sagen hat. Zumindest dreierlei muss man wissen. Damals, in der Zeit der Erzväter, war es durchaus Sitte, dass eine Frau eine Leibmagd mit in die Ehe brachte, über die sie souverän verfügen durfte. Des Weiteren war es zur Zeit der Patriarchen ein weithin verbreiteter Rechtsbrauch, dass die Ehefrau bei anhaltender Kinderlosigkeit dem eigenen Ehemann ihre Leibmagd in die Arme legte, auf dass er mit ihr Nachwuchs zeuge. Schließlich überschneidet auch dies die Zeit der alttestamentlichen Väter und Mütter von unserer Gegenwart, dass Kinderlosigkeit als soziale Schmach betrachtet wurde, unter der vor allem die Frau zu leiden hatte. Eine kinderlos bleibende Ehefrau verlor an gesellschaftlicher Achtung. Die auf Dauer kinderlos bleibende Frau drohte an den Rand der Gesellschaft zu geraten. So war das damals. Und zumindest so viel muss man wissen von dem, was damals Sitte, Brauch und Recht war, um die Erzählung von Hagar auch heute verstehen zu können.
Diese Hagar, um die geht es vor allen Dingen in dieser Geschichte. Diese ägyptische Magd der Sarah, die wiederum, wie wir es gehört haben, ja die rechtmäßige Ehefrau von Abraham war. Eher ungewöhnlich, aber Abraham selbst spielt in der Geschichte keine allzu große Rolle. Ein bisschen muss er schon mitmischen, aber keine allzu große Rolle. Doch noch ist Abraham nicht Vater. Noch ist er kinderlos. Und das, obwohl Gott ja dem Patriarchen Abraham als Urvater der Israeliten eine große Nachkommenschaft verheißen hatte. So zahlreich wie die Sterne am Himmel sollten seine Nachkommen sein, so die göttliche Verheißung. Aber derselbe Gott, so sagt dann Sarah zu Abraham, hat mir Kinder versagt. Und damit beginnt diese Geschichte, die zunächst erstmal die Geschichte von zwei starken Frauen ist. Also, wir haben es ja gehört, Sarah überredet Abraham, mit der Leibmagd Hagar das Kind zu zeugen, das dann jedoch nicht Hagars Kind, sondern wie wir jetzt nun wissen, das Kind der Herrin, also Sarahs eigenes Kind sein würde. Sarah macht Hagar sozusagen zu ihrer Leihmutter. Abraham hörte auf Sarah und er ging hin zu Hagar und sie wurde schwanger. So weit, so gut. Am Anfang war wirklich alles gut. Sarah meinte es gut, Abraham fand es gut, Hagar tat es gut. Weiß Gott, in jeder Hinsicht ein guter Anfang. Doch aus dem guten Anfang, wie wir es dann gehört haben, geht wenig Gutes hervor. So mancher Moralist meint dann zwar, dass nur böse Taten böse Folgen haben können. Indessen, das Leben ist durchaus komplexer und komplizierter, als so mancher Moralist es denkt. Das Leben kennt auch sowas wie den Fluch der guten Tat. Im wirklichen Leben kann aus einem guten Anfang etwas ganz und gar nicht Gutes hervorgehen. In unserer Geschichte ist es gleich zweimal der Fall. Hagar, der tut die Schwangerschaft so gut, dass sie, die Magd, auf die Stimme der Natur hört und den Stolz der werdenden Mutter nicht verbergen kann. Jetzt steht nämlich sie im Mittelpunkt, und zwar so sehr, dass sie beginnt, auf ihre Herrin herabzusehen. Hagar wurde hochmütig. Doch Hochmut, das wissen wir, kommt vor dem Fall. Die in ihrem eigenen Stolz gekränkte Sarah zeigt ihre Stärke und stilisiert den Konflikt mit der Magd hoch zu einem Konflikt mit ihrem Mann. Sie beschuldigt ihn, den Hochmut der Magd begünstigt zu haben. Ja, sie zieht Gott selbst in diesen Konflikt hinein, denn auf einmal soll er entscheiden zwischen ihr und dem angeblich schuldigen Abraham. Dieser, also Abraham, offensichtlich auf den häuslichen Frieden bedacht, gibt nach und überlässt die zur Nebenfrau avancierte Magd wieder der Verfügung ihrer Herrin. Siehe, sie ist in deiner Hand, mach mit ihr, was du für richtig hältst.
Und das tat sie dann auch. Sarah betrügt und erniedrigt nun ihrerseits Hagar, die werdende Mutter. Und das so sehr, dass die Situation schließlich für unerträglich wird. Sie entflieht der Hand ihrer Herrin. Sie emanzipiert sich. Sie flieht. Flieht in die Freiheit. Indessen, der Weg in die Freiheit ist hier konkret ein Weg in die Wüste. Auch so mancher von uns kennt das. Fliehen, frei sein. Aber in Wirklichkeit unendlich einsam. So mancher leidet darunter, sogar mitten in unserer Gemeinde. Wenn man Glück hat, findet man wie Hagar eine Wasserquelle. Sie hilft für den Augenblick, aber nicht darüber hinaus. Hagar weiß das. Sie weiß, dass die Flucht in die Freiheit ihr eigenes Leben und das Leben ihres Kindes, das sie unter dem Herzen trägt, gefährdet. Die starke Frau beginnt zu flehen, nicht zu irgendeinem Menschen, sie fleht zu Gott. Wohl dem, dem dann, in welcher Gestalt auch immer, eine Person begegnet, die man mit Fug und Recht Bote Gottes nennen kann, so wie Hagar. Die Person verrät nicht, wer sie ist, aber sie macht der wüsten Einsamkeit Hagars ein Ende. Oft, auch bei uns im Alltag, ist es nur eine schlichte Frage, mit der ein solcher Bote die menschliche Einsamkeit beendet. So wie bei Hagar. Woher kommst du? Wohin willst du? Hagar ist wohlweislich nur den ersten Teil der Frage, nur die Frage nach dem Woher beantwortbar. Dann schweigt sie. Aber sie hört auf die Stimme des unbekannten Fremden. Sie hört und hört, bis ihr ein Licht aufgeht und sie erkennt, wer da in Wahrheit mit ihr redet.
Es braucht, liebe Gemeinde, oft, naja, einige Zeit, bis man erkennt, dass eine wirklich persönliche Anrede etwas ganz anderes ist als die Fortsetzung des alltäglichen Geredes. Doch dann entdeckt man plötzlich, dass die Worte des anderen zukunftgewährende Worte sind. Worte, die aus der Wüste der Einsamkeit herausführen. So wie bei Hagar. Du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen. Und als sie das hörte, wusste sie, dass sie Zukunft hat. Sarah hin, Sarah her. Wenn sie, Hagar, dem Neugeborenen einen Namen geben kann, dann war sie einfach mehr als eine Leihmutter, dann würde das zur Welt kommende Kind ihr Sohn sein und auch ihr Sohn bleiben. Ismael, das heißt aus dem Hebräischen wörtlich übersetzt, Gott hört, und das spielt gleich noch eine Rolle. Doch Hagar gibt nicht nur ihrem Sohn, sie gibt auch ihrem Gott einen Namen und nennt ihn, jetzt kommt die Jahreslosung, und nennt ihn den Gott, der mich sieht. Liebe Gemeindeglieder, wie ist es denn bei euch so ganz persönlich? Fühlt ihr euch denn immer wirklich von eurem Gott verstanden? Habt ihr selbst immer das Gefühl, dass eure Bitten und eure Wünsche von Gott gehört und zeitnah umgesetzt werden? Hadert ihr nicht auch so manches Mal mit euren eigenen Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Schule, im Beruf oder auch in der Ehe? Und würdet ihr euch dann nicht auch gerne rasche und tatkräftige Unterstützung von Gott wünschen? Hagar durfte die Hilfe Gottes erfahren. Und zwar zu welchem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt, als schon alles ausweglos erschien. Die Lösungsansätze Gottes, die sind manches Mal einfach durchaus ungewöhnlich. Letztlich, müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, schickt Gott ja Sarah erstmal zurück zu Sarah und Abraham. Und damit zurück in die schwierige Situation. Und danach, das können wir 5 Kapitel weiter in der Bibel nachlesen. Das wäre zwar eine andere Predigt, aber ich reiße es mal kurz an. Dort steht, der Herr nahm sich jetzt Sarahs an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den ihm Sarah gebar, Isaak. Und Sarah war zu diesem Zeitpunkt 90 Jahre alt. Gott, so können wir lernen, regelt die Dinge auf seine Weise und zum Zeitpunkt seiner Wahl. Gott hört und Gott sieht mich, euch, uns. Wer diese beiden Namen am Ende der Geschichte im Ohr hat, der blickt auf diese ganze Geschichte nun doch anders zurück. Am Anfang war ja gar nichts davon zu spüren, dass Gott hört und dass Gott sieht. Wer sich an den Beginn der Lesung erinnert, da hieß es nur, Gott hat Sarah Kinder versagt. Doch am Ende der Geschichte heißt es, Gott hört und Gott sieht mich, Gott sieht uns. Bedenkt man also die Geschichte Hagars von ihrem Ende her, dann stellt sich die Gewissheit ein, dass Gott auch dann sehr genau hört und sehr genau sieht, wenn wir gar nichts von ihm spüren oder wenn wir gar meinen, Gott sei uns abhanden gekommen. Ja, Gott hört und Gott sieht. Unser Gott ist ein Gott, der jedem und jeder von euch, liebe Schwestern und Brüder, sehr genau zuhört. Aber er tut es, um euch zu erhören. Deshalb redet mit ihm. Redet auch dann mit ihm, wenn ihr gar nichts von ihm spürt. Redet auch dann mit ihm, wenn er euch zu abhanden kommen droht. Denn dessen könnt ihr alle gewiss sein. Gott bleibt auch in weitester Ferne noch der Gott, der dich, der uns hört und sieht. Und er sieht uns alle gern, sehr gern sogar. Und unser Gott wirkt tatsächlich und tagtäglich Wunder, so wie in der kurzen Geschichte, mit der wir dann die heutige Predigt beenden werden.
Die 7 Weltwunder. Eine Schulklasse wurde gebeten, zu notieren, welches für sie die 7 Weltwunder waren. Folgende Rangliste kam zustande: Pyramiden von Gizeh, Taj Mahal, Grand Canyon, Panama-Kanal, Empire State Building, St. Peters Turm im Vatikan und die Große Mauer in China. Die Lehrerin merkte beim Einsammeln der Resultate, dass eine Schülerin noch am Arbeiten war. Deshalb fragte sie die junge Frau, ob sie Probleme mit ihrer Liste hätte. Diese antwortete: Ja, ich konnte meine Entscheidung nicht ganz treffen. Es gibt so viele Wunder. Die Lehrerin sagte: Nun, teile Sie uns das mit, was Sie bisher haben, und vielleicht können wir ja helfen. Die junge Frau zögerte ein wenig und las dann vor: Für mich sind das die sieben Weltwunder. Sehen, hören, sich berühren, riechen, fühlen, lachen und lieben. Im Zimmer wurde es ganz still. Diese alltäglichen Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten und oft gar nicht realisieren, sind wirklich wunderbar. Gott sieht uns also nicht nur, er lässt uns auch sehen und dazu auch noch hören, riechen, fühlen, lachen und lieben.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Denn in ihnen lebt.
wir möchten gemeinsam Fürbitte halten und nach jedem Fürbittengebet beten wir gemeinsam, Herr, erbarme dich. Guter Gott, solch ein Engel wie bei Hagar täte jetzt gut, an meiner Seite und um mich herum, an unserer Seite und um uns herum, gerade jetzt. Denn wir brauchen Mut und Fantasie, wir brauchen Hoffnung und Zuversicht. Darum bitte ich dich, sende deine Engel. Wir bitten, Herr, erbarme dich.
Gott, sende deine Engel zu den Kranken und zu den Besorgten. Und sende deine Engel auch zu denjenigen, die anderen zu Engeln werden. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich.
Gott, sende deine Engel zu allen, die nicht müde werden, anderen beizustehen. Wir beten gemeinsam, Herr, erbarme dich.
Gott, sende deine Engel zu den Verantwortlichen in Gesundheitsämtern und in Einrichtungen, in der Politik und in der Wirtschaft. Gemeinsam beten wir,
Herr, erbarme dich.
Gott, sende deine Engel auch zu denen, an die kaum jemand denkt, Menschen, die auf der Straße leben, und auch die vielen Kriegsflüchtlinge auf der ganzen Welt. Gemeinsam beten wir, Herr, erbarme dich.
Gott, du hast sie bereits geschickt, die Engel um uns herum. Sie sind da, um uns herum. Hilf uns, das wahrzunehmen und wertzuschätzen. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der uns nicht verlässt. Dafür danken wir dir. Amen.
Wir wollen uns zum Ende des heutigen Gottesdienstes gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Normalerweise kommt ja nach dem Segen nichts mehr. Wir brechen die Regel mal und singen noch ein Lied gemeinsam mit euch. Und es ist hier vorne angeschlagen, das Lied 07, die Strophen 1, 4 und 5.
Geht, fragt den Ruf nach draußen, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein.